ARD.
SWR Kultur. Forum.
Mit mir, Michael Riesel, und diesem Thema umkämpftes Grundrecht ist die Freiheit der Wissenschaft in Gefahr. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. So steht es im Grundgesetz Artikel 5 Absatz 3. Da passt es schlecht ins Bild, wenn das zuständige Bildungsministerium, geleitet von Bettina Stark-Watzinger, den Eindruck erweckt, es wolle Hochschullehrer maßregeln, ihnen aufgrund ihrer Gesinnung gar staatliche Fördermittel entziehen. Die sogenannte Förderaffäre, ein vorläufiger Höhepunkt in einer Debatte, die an deutschen Hochschulen schon lange tobt. Es geht um ideologische Forschung und akademische Cancel Culture, um Diskurskontrolle und Denkverbote. Und damit letztlich um die Frage, ist die Freiheit der Wissenschaft in Gefahr? Und wenn ja, wodurch? Darüber wollen wir reden. Hier im Forum bei SWR Kultur. Patrick Bahners ist Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herr Bahners, die Förderaffäre um Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger erschüttert den Wissenschaftsbetrieb. Gleichzeitig hören uns jetzt Menschen zu außerhalb der Wissenschaftscommunity. Die haben von all dem vielleicht noch gar nicht so viel gehört. Bringen Sie uns doch mal auf den aktuellen Stand. Angefangen hat ja alles damit, dass an der Freien Universität in Berlin ein sogenanntes pro-palästinensisches Protestcamp von der Polizei aufgelöst wurde, und dagegen hat eine Gruppe von Hochschullehrern in einem offenen Brief protestiert. Und dann, was ist dann passiert?
Dann hat die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP sich sofort sehr kritisch zu diesem Brief geäußert, und zwar mit äußerster Schärfe, und hat den Vorwurf erhoben, die Unterzeichner dieses Briefes stünden nicht mehr auf dem Boden der Verfassung. Und sie hat dann diesen Befund, der ja nun gravierend genug ist, auch nochmal verallgemeinert, indem sie gesagt hat, das sei eine neue Qualität, dass Professoren so etwas, wie sie es dargestellt hat, offensichtlich Verfassungswidriges unterschrieben hat. Und diese Aussage hat sie in der Bild-Zeitung gemacht. Die Bild-Zeitung hat dann eine Reihe von Artikeln in den nächsten Tagen dazu veröffentlicht. Unter anderem hat sie eine ganze Seite veröffentlicht, wo sie einzelne der Unterzeichner dieses Briefes in Form eines Steckbriefes dann abgebildet hat und als Universitäter bezeichnet hat. Das hat schon eine große Diskussion ausgelöst. Es gab schon, man muss eigentlich sagen, sehr viele Wissenschaftler und auch andere waren mindestens so fassungslos da über die Ministerin, wie die Ministerin selber behauptete zu sein über diesen Brief. Und dann ist ein Monat später, am 11. Juni, durch eine Recherche ihrer Kollegen vom NDR-Magazin Panorama herausgekommen, dass im Ministerium dann geprüft worden ist, ob gegen diese Unterzeichner rechtlich vorgegangen werden könnte. Einerseits strafrechtlich, andererseits auch dadurch, dass man, sofern sie Fördergeld vom Bundesbildungsministerium bekommen sollten, ihnen dann dieses Geld entziehen könnte. Dazu ist es dann zwar nicht gekommen, die Beamten haben dann der Führungsebene, von der diese Prüfaufträge kamen, erklärt in E-Mails, die dann von Panorama veröffentlicht wurden, das geht so nicht, da würde das Ministerium selber sich außerhalb seiner rechtsstaatlichen Möglichkeiten stellen. Aber wie das überhaupt so weit kommen konnte, dass hier in einer Weise im Bildungsministerium eigentlich ja die Wissenschaftsfreiheit sabotiert wurde, gegen den Grundsatz verstoßen wurde, dass Wissenschaftsfreiheit, ja Förderung von Wissenschaft, nicht irgendwie mit politischen Meinungen gekoppelt werden kann, keine weder Belohnung sein darf für Meinungen, noch umgekehrt kann jemand bestraft werden, wenn er politische Meinungen vertritt als Wissenschaftler. Wie das überhaupt so weit hat kommen können im Ministerium, was da vielleicht auch als Denkungsart dahinter steckt, auf der Führungsebene des Ministeriums, auch über die Ministerin hinaus, das hat uns jetzt in den letzten Wochen beschäftigt, und zuletzt hat am Mittwoch dann die Bildungsministerin Stellung genommen, hat also sich, sagen wir mal, Fragen angehört, sich Fragen stellen lassen und die dann in recht fragmentarischer Weise beantwortet, sowohl im Bildungsausschuss des Bundestages als auch im Plenum in dieser Regierungsbefragung.
Und trotzdem bleibt Stark-Watzinger eisern bei der Aussage, sie habe von der Überprüfung der Förderzusagen nichts gewusst und habe sie auch nicht gewollt. Wie glaubhaft ist das Ihrer Meinung nach?
Diese E-Mails kann sich ja jeder durchlesen. Neben Panorama muss man hier auch die Kollegen, die Investigativkollegen von der zivilgesellschaftlichen Organisation Frag den Staat erwähnen und auch loben dafür, dass sie mit typischer Hartnäckigkeit das Ministerium nun dazu bewogen haben, allerdings hier auch einer Verpflichtung nachzukommen, aus dem allgemeinen Informationsanspruch der Bürger, dass also hier diese Interna des Ministeriums, soweit sie eben die Bürger zu interessieren haben, weil ja die Frage ist, hat sich das Ministerium nun selber ans Recht gehalten, das wurde dann mitgeteilt und veröffentlicht und man kann sich diese E-Mails durchlesen. Ich fürchte, es ist für eine Radiodiskussion sozusagen jetzt die Philologie könnte etwas zu kompliziert sein. Insofern halte ich hier nur meinen Eindruck fest, dass das nicht besonders glaubwürdig ist. Wenn man sich die Dichte der Kommunikation ansieht in dem Ministerium, die, wo auch immer wieder die Leitungsebene einbezogen war und wo es von Anfang an darum ging, dass eigentlich die Ministerin rausgehauen werden sollte. Denn sie hatte sich ja exponiert mit dieser maßlosen Aussage, pauschalen Aussage, die Unterzeichner dieses Briefes stünden nicht mehr auf dem Boden der Verfassung. Mhm. Das steht dann in diesen E-Mails drin. Ja, die Ministerin hat sich hier öffentlich erklärt, jetzt, ich paraphrasiere, wir müssen da jetzt rechtliche Argumente nachlegen. Also, dass eine solche Schutzaktion ohne Wissen der Ministerin ins Werk gesetzt wurde, das ist von vornherein ja schon unglaubwürdig. Und bei den Einzelheiten, wenn man sich dann den E-Mail-Verkehr über die Tage ansieht, tun sich schon auch Diskrepanzen dann zu den sehr bestimmten, konzentrierten, sehr wiederholungsreichen förmlichen Aussagen, die Frau Stark-Watzinger in der Sache jetzt gemacht hat.
Tim Henning ist Professor für Philosophie an der Universität Mainz. Herr Henning, es gibt jetzt viele, die den Rücktritt der Bildungsministerin fordern, zu Recht.
Den Eindruck habe ich schon. Ja, das hatte ich zunächst mal gar nicht. Ich stehe auch gar nicht auf der Liste derjenigen, die so einen Rücktritt fordern.
Das sind mittlerweile Tausende.
Ja, das sind über 3000. Ich habe anfangs nicht mitbekommen, dass es diese Aktion gibt und habe dann auch gedacht, naja, es wurde erst bestritten, dass die Ministerin verantwortlich ist selbst und es hätte zu dem Zeitpunkt ja auch noch die Chance gegeben, mit dieser Affäre transparent umzugehen. Ja, die Ministerin hätte ja wirklich einfach proaktiv werden können und wirklich alles offenlegen. All das wäre nötig gewesen. Ich habe der Ministerin da, glaube ich, etwas zu viel Zeit gelassen und habe mich dann jetzt aber mittlerweile auch in den sozialen Medien, glaube ich, eindeutig positioniert. Jetzt käme es mir einfach ein bisschen wohlfeil und ein bisschen spät vor, wenn ich mich als Nummer 3800 auf den Brief setze. Das mache ich aber vielleicht trotzdem noch, ne? Denn es geht ja nicht darum, sozusagen den ersten Platz zu haben, sondern einfach zu sagen, was Phase ist. Und ich würde auch sagen, mittlerweile ist es so, dass da ein Rücktritt erforderlich ist. Und zwar mittlerweile auch ganz unabhängig von der Frage, wer was wann gewusst hat. Es hätte einfach einer Ministerin klar sein müssen, welcher Eindruck entsteht und wie sehr das Vertrauen in die Institutionen gefährden kann. Und dann wäre einfach ein anderer Umgang mit diesen Vorwürfen angezeigt gewesen.
Da wird Vertrauen gefährdet, sagt Herr Henning. Frage an Professorin Dr. Maria Sibylla Lotter, Philosophin von der Ruhr-Universität Bochum. Jetzt könnte man ja trotzdem einwenden, es wurde in dieser Förderaffäre ja niemandem tatsächlich Fördergelder entzogen. Niemandem ist ein materieller Schaden entstanden. Es wurde nur geprüft. Würden Sie das als Argument gelten lassen?
Also als Argument für die Ministerin sicher nicht. Es hat mich allerdings beruhigt, also dass die Wissenschaftsfreiheit insofern in Deutschland, was solche staatlichen Übergriffigkeiten angeht, noch relativ gut geschützt scheint, weil hier sich ein Graben auftut zwischen den direkten Ministerialbeamten, die der Ministerin unterstehen, also quasi dem Mittelbau, nicht? Also den Leuten, die dauerhaft im Ministerium arbeiten und die ja auch sofort darauf hingewiesen haben, dass diese ganze Anfrage abwegig ist. Ja? Also sie haben sich höflicher und bürokratischer ausgedrückt, aber sie haben ja sofort zu verstehen gegeben, dass es völlig indiskutabel ist, so einen Prüfungsauftrag in Auftrag zu geben. Also die wissen offenbar, was Meinungsfreiheit und was Wissenschaft ist. Es ist aber erschreckend, dass das die Ministerin nicht weiß und vor allem, dass sie da eben auch nicht die Einzige ist. Also ich fand den Anfang der ganzen Affäre, dass sie sich überhaupt in der Bild mit diesem Ausdruck der Fassungslosigkeit über diese Hochschullehrer, die ihr gutes Recht auf Meinungsfreiheit in Anspruch nehmen, äußert und dabei so tut, als ob die eine Stellungnahme, die man politisch für falsch halten kann, ich halte die auch für falsch, als ob die dann schon gleich verfassungswidrig wäre. Und das zeigt so eine ganz gefährliche Tendenz zurzeit, Meinungsäußerungen im politischen Bereich, die der eigenen stark entgegenstehen, dann immer schon in den Bereich des Illegitimen und Verfassungswidrigen zu rücken. Das dürfte eine Ministerin in der Öffentlichkeit einfach nicht tun.
Carsten Schubert, Sie sind assoziierter Forscher für politische Theorie und Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Wir erleben jetzt seit dem 7. Oktober, dem Überfall der Hamas und dem anschließenden militärischen Gegenschlag Israels, dass es in vielen gesellschaftlichen Bereichen zu Spannungen, zu Konflikten kommt. Aber scheinbar nirgendwo ist die Stimmung derart explosiv, der Streit so erbittert wie an den Universitäten. Warum ist das so?
Naja, an den Universitäten werden traditionellerweise gesellschaftliche Konflikte ausgetragen. Universitäten haben da geschichtlich auch immer eine Vorreiterrolle gespielt. Und wir erleben tatsächlich ein, ich würde sagen, verengtes Diskursfeld, gerade in der Öffentlichkeit in Bezug auf den Nahostkonflikt und die Thematisierung von Antisemitismus. Und Universitäten müssten vor allen Dingen der Ort sein, in dem diese Definitionsfragen diskutiert werden. Und das werden sie auch, aber es gibt quasi eine Unzufriedenheit, die sich ausdrückt über die Politik der Bundesregierung an den Universitäten, und da gibt es studentischen Protest. Und wenn der dann pauschal als antisemitisch diffamiert wird, wie das in der öffentlichen Debatte und auch aus der Politik teilweise passiert, dann erzeugt das umso mehr Unwillen und eine Verhärtung dieser Fronten bei der Universität bzw. bei den Studierenden.
Herr Bahners, Herr Schubert sagt, diese Universitäten als Orte des Dialogs, als Orte des Austauschs auf Augenhöhe sind mit der aktuellen Situation überfordert. Nehmen Sie das auch so wahr?
Sie werden sehr stark unter Druck gesetzt. Sie werden eben auch von Politikern unter Druck gesetzt. Das hat man in Berlin gesehen, sowohl bei der Technischen Universität als auch bei der Humboldt-Universität. Bei der Technischen Universität ging es um die Präsidentin der TU, die nun von ihrer Meinungsfreiheit, würde ich persönlich sagen, einen deutlich unklugeren Gebrauch gemacht hat als die Unterzeichner dieses Briefes, der von der Bildungsministerin kritisiert wurde. Bei Frau Rauch, Geraldine Rauch, da ging es um Likes in den sozialen Medien. Und dass das schlecht vereinbar ist, sich da sehr, sehr stark zu exponieren, vielleicht auch nicht so genau hinzugucken, was man da eigentlich gerade empfohlen hat mit dem Amt einer Universitätspräsidentin, das scheint mir auf der Hand zu liegen. Aber auch dieser Fall wurde dann in der Öffentlichkeit und in der Art, wie Politiker darüber gesprochen haben, gar nicht als ein Problem der Wahrnehmung einer Rolle, der Frage nach einer vernünftigen Arbeitsteilung dann auch zwischen Amtspersonen und Privatpersonen oder eben zwischen politischer Öffentlichkeit, aus der man sich vielleicht dann ein bisschen zurückhalten muss und zurückziehen muss, wenn man bestimmte Ämter innehat, und wissenschaftlicher Öffentlichkeit und Verwaltung. Es wurde gar nicht auf dieser Ebene sozusagen der Struktur unserer Arbeitsteilung, unserer gesellschaftlichen und politischen Arbeitsteilung, die ja die Grundrechte garantiert, dadurch, dass es eben überall solche Funktionsunterschiede gibt und man dann wieder aus den verschiedenen Rollen zusammenwirkt. Es wurde gar nicht so diskutiert im Wesentlichen, sondern Frau Rauch wurde dann eben persönlich sofort als Antisemitin bezeichnet. Und es gab eben doch massiven Druck aus der Politik, sie solle zurücktreten. Dem ist sie dann nicht gefolgt. Das ist aber so ein Beispiel, was in meinen Augen tatsächlich das belegt, was Herr Schubert gesagt hat, was diese Eingrenzung, eine gewisse Irrationalität und eine Hochemotionalisierung, die fast absichtlich dazu führt, dass man sich bestimmte begriffliche Fragen, worüber sprechen wir eigentlich, was ist Antisemitismus und so weiter, gar nicht mehr stellt. Und bei der Humboldt-Universität, um das noch kurz zu erwähnen, war es ähnlich und vielleicht sogar noch etwas bedenklicher. Da war es nämlich so, da gab es einen ganz konkreten Konflikt. Es gab ein Camp, das dann zu einer Besetzung geführt hat, eines Instituts. Und die Universitätspräsidentin, Frau von Blumenthal, hat sich persönlich dafür eingesetzt, diese Situation zu entschärfen. Sie ist dorthin gegangen, sie hat mit allen Beteiligten gesprochen, sie ist in Kontakt mit der Polizei gestanden. Und das Bedenkliche jetzt für Wissenschaftsfreiheit, aber ein bisschen kann man vielleicht auch sagen für Freiheit von anderen Institutionen, die auch darauf angewiesen sind, dass ihnen Vertrauen von der Gesellschaft, aber auch eben von der Politik, denn die Politik spricht ja für uns alle, entgegengebracht wird. Da fand ich doch eben schon äußerst bedenklich, dass zum Beispiel der regierende Bürgermeister von Berlin dann während dieses Geschehen im Gang war, während also Frau von Blumenthal sich bemühte, zu einer friedlichen Lösung dieses Konfliktes dazu kommen, dieser Besetzung, dann quasi Anweisungen über soziale Medien erteilte.
Jetzt hat der Antisemitismusbeauftragte des Landes Berlin, Samuel Salzborn, gesagt, an den Hochschulen gäbe es seit 9 Monaten eine, Zitat, antisemitische Dauereskalation, eine Art Einbruch der Gewalt, vor allem verbal mit Einschüchterungen und Drohungen. Frau Lotter, vor dem Hintergrund könnte man doch schon die Frage stellen, wodurch ist die Wissenschaftsfreiheit gerade eigentlich mehr gefährdet? Durch Aktivisten, die in den Hörsälen für ein Klima der Angst sorgen, oder durch eine Ministerin, die beim Kampf gegen Antisemitismus vielleicht übers Ziel hinausschießt?
Ja, natürlich kann die Wissenschaftsfreiheit, aber vor allem die Streitkultur, das ist ja nicht genau dasselbe, von vielen Seiten hier gefährdet sein. Also ich denke, bei den Studierenden ist ganz klar die Frage, also ich denke, Besetzungen sind insoweit zu dulden, als diejenigen, die besetzen, bei friedlichen Mitteln bleiben und gesprächsbereit sind. Eine Besetzung kann ja ein Anlass werden, dann etwa in einer Universität eine kontroverse Diskussion zu organisieren. Das setzt aber voraus, dass die Besetzenden bereit sind, sich auf so etwas einzulassen und dann nicht etwa Vortragende mit Thesen, die ihnen nicht gefallen, zu attackieren oder niederzuschreien. Und manchmal ist das nicht möglich. Ja, und da denke ich, ist es ganz klar richtig, auch zu räumen. Denn schließlich sind die Universitäten Orte, wo friedlich diskutiert werden soll, gerade auch über diese kontroversen Themen. Und das ist nicht möglich, wenn von einer Seite aus gewaltsamer Druck ausgeübt wird und die jüdischen Studierenden Angst haben müssen, die Universität zu betreten. Also das sind zwei ganz verschiedene Probleme. Die Problematik der Wissenschaftsministerin, habe ich den Eindruck, geht schon auf eine etwas längere Zeit zurück. Das ist eine Tendenz in der Politik, die schon 2010 mit Merkel anfing, sich öffentlich herabsetzend über Wissenschaftler oder Buchautoren zu äußern. In dem Fall war das Thilo Sarrazin, dessen Buch Merkel öffentlich verurteilte und dann aber zugab, sie habe es gar nicht gelesen. Also das ist, ich finde, das müsste in der Politik, also in der Regierungspolitik absolut tabu sein, Werturteile über Meinungsäußerungen im öffentlichen Raum zu fällen, die sich vollkommen im Rahmen der Verfassung und als mehr oder weniger gelungener Beitrag zur öffentlichen Diskussion zu verstehen sind.
Hm. Henning, wir reden die ganze Zeit schon über Wissenschaftsfreiheit und dass sie so ein hohes Gut ist. Meinungen von Menschen mit Professorentitel sind nicht schützenswerter als sonstige Meinung auch. Der Satz stammt vom Juristen Klaus Ferdinand Gerditz. Mich würde interessieren, wann wird denn aus einer bloßen Meinung eine Aussage, die unter den Schutz der Wissenschaftsfreiheit fällt?
Zunächst mal muss ich sagen, dass ich dem Kollegen Gerditz da komplett recht gebe. Ne? Dass die Meinungsfreiheit ist ein fundamental egalitäres Recht und es ist total wurscht, was für einen Titel jemand hat. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, klar vor Augen zu haben, dass das komplett unterschiedliche Dinge sind, denn auch jetzt in der Fördergeldaffäre ist das, was da unter Beschuss geraten ist bei den Berliner KollegInnen, die den ursprünglichen offenen Brief geschrieben haben, ja zunächst mal deren Recht auf freie Meinungsäußerung. Ne? Denn wenn sie dieses Protestcamp verteidigt haben, beziehungsweise die Räumung verurteilt haben, haben sie sich ja gar nicht als WissenschaftlerInnen betätigt. Ne? Das ist niemand von denen, oder keine Ahnung, kaum jemand von denen wird ja gerade das zu seiner Expertise zählen, Protestcamps und wann die aufgelöst werden dürfen. Ne? Da ging es also zunächst mal darum, dass deren Meinungsäußerung sanktioniert werden sollte und das Mittel, das dazu aber erwogen wurde, die Sanktion, die dann erwogen wurde, das war eben die Kürzung von Fördergeldern. Ja, wo genau die Wissenschaftsfreiheit beginnt, ist tatsächlich eine Frage, die wahrscheinlich wie die meisten interessanten Fragen nur sehr unscharfe Grenzziehung zulassen wird, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass wir dann, wenn jemand als Professor für Fach X sich irgendwie zum Gegenstandsbereich dieses Faches X äußert, dann muss man davon ausgehen, dass er das als Wissenschaftler oder sie das als Wissenschaftlerin tut und dann ist es etwas, das aus ganz bestimmten Gründen frei sein sollte und frei geschehen sollte. Und diese Gründe haben es in diesem Fall gar nicht damit zu tun, dass das generell zu unseren Bürgerfreiheiten gehört oder dass jede Meinung gleichermaßen schützenswert ist, sondern da geht es, glaube ich, letztlich um den Gedanken, dass es in einer Wissenschaft mit einem bestimmten Gegenstandsbereich darum geht, dass dieser Gegenstandsbereich eine eigene Logik mitbringt. Ne? Einem Wissenschaftler präsentieren sich Daten oder Argumente oder Einwände und die wollen sozusagen als Argumente und als Daten, wollen die irgendwo hin, deuten die auf bestimmte Schlussfolgerungen. Und da braucht man einfach die Freiheit, dem Argument dahin zu folgen, wo es nun mal hin will. Mhm. Oder den Belegen dahin zu folgen, den Daten dahin zu folgen, wohin sie weisen. Ja, und wenn man da sozusagen mit Erwartungen konfrontiert ist in Bezug darauf, was denn das Resultat dieser Anstrengung zu sein habe, und diese Erwartungen sind nicht gleichermaßen auf die Belege und Argumente gegründet, na, dann kann man es sozusagen direkt gleich sein lassen. Ja, dann wird nicht nur die Wissenschaft so ein bisschen eingeschränkt, sondern dann wird da ein ganz anderes Spiel raus. Ja, das heißt, da passen äußere Erwartungen, Wittgenstein hätte gesagt, gar nicht zur Grammatik dessen, was da passiert.
Hm. Frau Lotter, Sie haben 2020 mit anderen einen Verein gegründet, das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Und als Begründung haben Sie damals gesagt, Sie hätten den Eindruck, dass die Freiheit von Forschung und Lehre langsam, aber stetig unterhöhlt werde. Aus dem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, da sind Sie mittlerweile wieder ausgetreten, aber Ihre Sorge um die Freiheit von Forschung und Lehre, die bleibt bestehen. Zum Beispiel sagen Sie, es gibt Tabus, über die nicht geforscht werden darf. Was meinen Sie damit? Wo gibt es die?
Also ein ganz bekanntes Thema, das ist, glaube ich, international ein Problem. Ich glaube, damit hat sich auch Herr Henning beschäftigt in seinem Buch, ist die Intelligenzforschung. Nicht? Das ist ein besonders heikles Thema, weil es tatsächlich so ist, also wenn Ergebnisse der Intelligenzforschung veröffentlicht werden und die Frage aufgeworfen wird, sind Schwarze und Weiße gleich intelligent, sind Asiaten und Europäer gleich intelligent, Juden, Männer und Frauen und so weiter.
Muslime zum Beispiel, da sind wir wieder beim Stichwort
Sarrazin. Oder, ja gut, also Religion wäre natürlich ein bisschen komisch, aber wenn man das ethnisch dreht, nicht? Da wird immer befürchtet, dass je nachdem, wie die Ergebnisse sind, die dann politisch missbraucht werden können, nicht? Und mit Blick auf diesen möglichen politischen Missbrauch besteht eine große Angst, darüber überhaupt zu forschen. Und ich halte das für hochproblematisch, weil wenn in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dass über bestimmte Dinge gar nicht gearbeitet wird oder bestimmte Ergebnisse dann nicht veröffentlicht werden, dann verliert die Wissenschaft natürlich auch ihre Autorität, weil man dann davon ausgeht, das wird alles in eine bestimmte Richtung gebogen. Und ich denke, man muss ganz anders vorgehen, nämlich ganz klar auf der Trennung zwischen Tatsachen und Normen bestehen. Wenn wir bestimmte Tatsachen feststellen, dann folgt daraus normativ überhaupt noch nichts. Also wenn wir etwa feststellen, dass 90 oder 95% der Straftäter Männer sind, ja, da folgt für uns ja auch praktisch nicht, dass wir die präventiv alle wegsperren oder jeden einzelnen Mann verdächtigen, ein potenzieller Straftäter zu sein, ja, sondern das ist einfach erstmal ein statistisches Faktum. Das kann aber Anlass sein, dann eben mit Blick auf Männer und Frauen jetzt nicht unbedingt dieselben, sagen wir mal, Gewaltpräventionsmaßnahmen, ja, ins Auge zu fassen. Also es folgt erstmal überhaupt nichts daraus, was man damit macht. Und ich finde vergleichende Intelligenzforschung, was Geschlechterunterschiede angeht, sehr spannend. Auch was sonstige Unterschiede angeht, wenn man etwa weiß, dass Mädchen und Frauen also sich oft also eher etwas unterschätzen, dass da deutliche psychologische Unterschiede bestehen, dann kann man daraus eben auch die Schlussfolgerung ziehen, man muss die mehr unterstützen und mehr Anerkennung geben. Und egal in welchem Bereich, wo man Unterschiede feststellt, kann man daraus eben auch, wenn man vom Gleichheits-, also dem Wunsch nach Chancengleichheit ausgeht, unterschiedliche Fördermaßnahmen ableiten. Ja. Hm. Aber da besteht eine Ängstlichkeit, also die im Moment die Wissenschaft stark bremst. Hm.
Ja, an dieser Stelle würde ich mich kurz einschalten wollen. Sie haben ja vollkommen recht, das wird auch in meinem Buch besprochen. Und in vielen Hinsichten kann ich Ihnen aber runterraus beipflichten. Ne? Also ich bespreche auch den Umstand, dass Ergebnisse der Intelligenzforschung dazu angetan sind, politisch missbraucht zu werden. Das stimmt. Und ich halte aber selber dafür, und in meinem Buch wird das auch ausgeführt, dass das etwas ist, wovon WissenschaftlerInnen als solche sich freimachen dürfen sollten. Ne? Denn also wenn mit diesen Resultaten politischer Missbrauch getrieben wird, dann ist das die Schuld derjenigen, die den Missbrauch betreiben, nicht die Schuld derjenigen, die diese Resultate erstmal erzielen. Was aber auch moralisch Anstoß erregen kann, Sie haben gerade zunächst mal gesagt, naja, aus solchen Resultaten folgt normativ erstmal gar nichts, dann haben Sie aber ein Stück weit zugestanden zu sagen, naja gut, man könnte überlegen, zum Beispiel dann bestimmte Gewaltpräventionsmaßnahmen dann eher Männern zuteil werden zu lassen. Das heißt, solche Resultate, statistische Resultate können schon bestimmte Handlungen nahelegen oder rational angezeigt machen. Und ich glaube, da haben wir es mit einer Stelle zu tun, die nicht so ganz unschuldig ist, wie es bei Ihnen geklungen hat. Ne? Ein wichtiger Faktor in dieser Intelligenzforschung oder das, woran sich viele Leute stoßen, ich mich auch, ist ja, dass nicht einfach nur durchschnittliche Differenzen im IQ festgestellt werden, sondern gleichzeitig wird natürlich auch erforscht, ob Unterschiede oder Variationen im IQ eine genetische Basis hat. Und diese beiden Forschungszweige werden dann oft zusammengezogen und das finden wir zum Beispiel dann auch bei Thilo Sarrazin. Dann kommt eben der Gedanke auf, dass die durchschnittliche IQ-Differenz zwischen bestimmten demografischen Gruppen und zum Beispiel zwischen weißen und schwarzen Menschen, dass die ebenfalls zumindest zum Teil eine genetische Basis haben könnte. Und wenn das so ist, ist das natürlich wieder ein Befund, der durchaus eine gewisse praktische Brisanz mit sich bringt, ne? Weil es eben dazu führt, dass man irgendwann womöglich, also wenn diese These akzeptiert wird, ja, dass es eine genetische Basis für diese Differenz gibt, dass man irgendwann mit Fug und Recht sagen kann, naja, der Umstand, dass schwarze Menschen im Durchschnitt etwas weniger erfolgreich sind, etwas weniger Einkommen erzielen, an bestimmte Positionen weniger stark rankommen, das ist gar nicht ungerecht, sondern das liegt ein Stück weit auch an der Natur. Ja, und da ist sozusagen, da gibt es eine Glass Ceiling, da können wir nur bedingt was gegen machen. Das heißt, diese Resultate haben praktische Implikationen. Und das zeigt nicht, dass die falsch sind, aber was, so wie ich argumentiere, heißt das, dass das Resultate sind, die ganz besondere Rechtfertigungspflichten mit sich bringen. Ja, solche Dinge, wenn wir Dinge mit dieser Tragweite behaupten, auch als WissenschaftlerInnen, die sollten wir besser sehr genau wissen. Und hinter diesem Standard, hinter diesen erhöhten epistemischen Standards, bleiben manche dieser ForscherInnen zurück, würde ich sagen. Ja. Und dann sind sie sowohl wissenschaftlich als auch moralisch kritikwürdig.
Also ich würde gern Herrn Henning sekundieren. Ich glaube, es geht darum, dass man die normative Kritik auch an den gesellschaftlichen Verstrickungen und Auswirkungen von Forschung, dass das nichts ist, was außerhalb der Wissenschaft stattfindet, sondern insbesondere kritische Sozialtheorien beschäftigen sich ja gerade mit dieser Verwicklung von Forschung und gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen. Insofern gehört diese Reflexion von potenziell schädlichen Auswirkungen solcher Forschung immer schon zum Bereich der Wissenschaft und ist also legitime wissenschaftliche Kritik und nichts, was man einfach so von der Wissenschaft abtrennen würde. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig festzuhalten, dass solche kritischen und normativen Theorien nicht außerhalb der Wissenschaft stehen. Und ich wollte nochmal die Diskussion zur Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit quasi ein bisschen weiter fassen und erstmal eine Minimaldefinition von Wissenschaftsfreiheit vorschlagen, nämlich dass es bei Wissenschaftsfreiheit darum geht, dass das Wissenschaftssystem autonom nach wissenschaftlichen Maßstäben operieren kann. Und jetzt hat der Begriff aber mehrere Dimensionen. Es geht bei der Wissenschaftsfreiheit nicht nur darum, dass einzelne Forschende frei über ihre Ziele und Methoden der Forschung und Lehre entscheiden können, sondern neben dieser individuellen Dimension, die jetzt in diesen ganzen gesellschaftlichen Debatten, gerade vom Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, ja im Mittelpunkt steht, gibt es auch eine kollektive Dimension der selbstgesteuerten Fortentwicklung von Forschungsgemeinschaften und Disziplinen. Und da geht es auch darum, dass Ressourcen verteilt werden, die eine effektive Ausübung dieser individuellen Freiheit erst ermöglichen. Und über die Ressourcen im Wissenschaftssystem wird kollektiv in organisierten Forschungsgemeinschaften entschieden. Und insofern kann diese kollektive Dimension der Wissenschaftsfreiheit in einem, die aber das autonome Operieren des Wissenschaftssystems ist, ja, was ja etwas Gemeinsames ist, die kann im Konflikt stehen mit der individuellen Wissenschaftsfreiheit, wenn Wissenschaftsgemeinschaften bestimmte Forschungsrichtungen nicht mehr verfolgen und nicht mehr fördern oder sie weniger en vogue werden, könnte man sagen. Und ich habe den Eindruck, dass in der Thematisierung des Netzwerk Wissenschaftsfreiheit dieser wichtige begriffliche Unterschied nicht mitgedacht wird und im Wesentlichen vieles dieses Diskurses, das es jetzt so Cancel Culture und Moralisierung und so weiter geben würde, eigentlich ein Beklagen darüber ist, dass sich Wissenschaften weiterentwickeln und vor allen Dingen öffnen gegenüber kritischen Ansätzen, die diskriminierende Forschung, insbesondere sind ja die heißen Themen in der Debatte Transfeindlichkeit oder Rassismus und so weiter, die das stärker kritisieren und deswegen eben zu einer Neuverteilung, einer Umverteilung von Ressourcen führen. Und das ist kein Beschneiden der individuellen Freiheit, selber noch solche Forschung machen zu können, sondern es geht mehr darum, ob solche Forschung von den Forschungsgemeinschaften insgesamt weiter verfolgt wird.
Ja, interessantes Thema, aber ich würde das gern nochmal zu diesem konkreten Fall, wie geht man mit Intelligenzforschung um, zurückführen. Also sowohl Herr Henning wie Herr Schubert zustimmen, also dass man natürlich nicht diese praktischen Erwägungen, was folgt unter den gegebenen gesellschaftlichen Umständen mit den und den politischen Gruppen, die reagieren, dass man das nicht ausblenden darf. Aber das Problem, was wir im Moment haben, ist ja, dass Menschen aus Angst, dass die Ergebnisse der Forschung unliebsam sind oder dass sie dann bei den Kollegen isoliert werden, über bestimmte Fragen gar nicht forschen. Und das finde ich eben hochproblematisch, nicht? Also ich gebe Herr Henning absolut recht, wenn wir über eine Frage forschen, bei der absehbar ist, ja, dass die politisch instrumentalisierbar ist, dann muss man eine gewisse Sorgfalt anlegen und sollte etwa, wenn man davon ausgeht, also ich habe Herr Sarrazins Buch nicht gelesen, aber mal angenommen, da sind fragwürdige Statistiken drin, nicht, oder es werden Folgerungen aus Statistiken gezogen, die man noch nicht daraus ziehen kann. Das passiert ja ständig auch in den Sozialwissenschaften. Dann sollte man das eben zum Anlass nehmen, genauer weiter nachzuforschen, nicht, und vor allem kontroverse Diskussionen zu führen. Aber das ist der Punkt, worauf es mir ankommt. Es sollte Anlass zu weiterer und umfassenderer Forschung sein und nicht dazu, bestimmte Fragen zu tabuisieren und sie so zu behandeln, als müsse jemand von vornherein Antisemit, rechts oder sonst wie indiskutable politische Absichten hegen.
Herr Henning, wenn wir noch mal ganz kurz die Spur verfolgen, die Frau Lotzer gelegt hat, dass es darum im Moment offenbar geht, auch kritische Stimmen aktiv vom wissenschaftlichen Diskurs auszuschließen. Dann ist ein Weg, das zu tun, Auftritte und Vorträge zu stören. Das passiert regelmäßig, diesen Monat etwa an der Universität Göttingen, der Abgeordneten Mareike Wulff von der CDU. Studierende verhindern Vortrag von CDU-Politikerin, lautete später
die Schlagzeile. Aber die ist ja noch keine Wissenschaftlerin. Also pardon, dass ich unterbreche. Ja. Aber wenn Sie sagen, es passiert so regelmäßig, da kann man ja auch umgekehrt sich fragen, ich bin gar nicht dagegen, dass Politiker auch, das kann ja sehr informativ sein, dass Politiker an Universitäten Vorträge halten. Sie werden ja dann manchmal, nicht immer, manchmal werden sie von Studentengruppen eingeladen, sie werden manchmal auch von Wissenschaftlern eingeladen. Aber das ist natürlich zunächst mal noch kein Indiz für irgendeine Normalität darüber, dass Wissenschaftsfreiheit oder auch die Freiheit der Studenten, ihre Fächer zu studieren, als auch eine Form von Wissenschaftsfreiheit, gefährdet ist, indem politische Veranstaltungen, die auch an Universitäten stattfinden. Es ist eher ein Entgegenkommen der Universität, dass sie sowas Wissenschaftsfremdes wie Reden von Politikern in der Uni überhaupt dulde. Das müsste ja gar nicht sein, wenn dort nur Wissenschaft betrieben würde.
Gut, Herr Barners, lassen Sie mich bitte trotzdem die Frage an Herrn Henning stellen. Wulff wollte sich kritisch über das Selbstbestimmungsgesetz der Ampel äußern, was aus Sicht derjenigen, die da mit Trillerpfeifen vor Ort war, queerfeindlich sei. Dieser Protest im akademischen Raum, Herr Henning, ist der legitim?
Der scheint mir, naja, ob der legitim ist oder nicht, ist eine Frage. Die andere Frage ist, ob der im akademischen Raum besonders illegitim ist. Und da muss ich Herrn Barners recht geben. Ne? Da ging es klarerweise um einen politischen Vortrag einer Politikerin, die auf dem Gelände der Uni, der auf dem Gelände der Universität stattfinden sollte. Ich finde es auch gut, dass da so etwas passiert. Und ich hab ja auch schon gesagt, es wäre jetzt sozusagen etwas sehr kleinkariert, wenn man behaupten würde, dass sich die Grenzen zwischen politischer Meinungsäußerung und wissenschaftlicher Betätigung immer mit dem Skalpell ziehen ließe. Aber ich würde auch sagen, da ist es tatsächlich eher ein politischer Vortrag gewesen. Na, ob man den aber tatsächlich mit Trillerpfeifen niederpfeifen muss, das finde ich auch problematisch. Aber was das Recht auf freie Meinungsäußerung angeht, da bin ich tatsächlich als Philosoph und als Forschender auch kein Fachmann. Ich könnte mir vorstellen, dass es da produktivere Weisen der Auseinandersetzung gibt.
Also es liegt ja eigentlich auf der Hand. Das war ja Helmut Kohl hat in solchen Fällen immer ganz, ganz knapp dann gesagt, und der hatte ja auch andere Mittel zur Verfügung, aber Helmut Kohl hat, wenn er gestört wurde, bei Wahlveranstaltungen, hat er dann immer gesagt, wer schreit, hat Unrecht. Und so simpel das ist, ich glaube, das ist schwer zu bestreiten. Und diejenigen, die dann dich das nicht anhören wollten, was die Politikerin da vortragen wollte, müssen sich dann meiner Meinung nach tatsächlich fragen, ja, wie gut sind denn dann ihre Argumente, wenn sozusagen die Gegenargumente nicht mehr angehört werden. Wichtiger finde ich jetzt für unser Thema, dass es eben, und damit möchte ich in dem Punkt gerne versuchen, auch die Seite von Frau Lotter jetzt etwas zu stärken, was Gefährdung von Wissenschaftsfreiheit aus der Wissenschaft selbst angeht. Weil man das eben tatsächlich, da gibt es wirklich Indizien, darüber kann man mit Gründen eben sprechen, dass man das bei diesem Thema der Trans-Personen und der ganzen Behandlung, dieses gesellschaftlichen Behandlung dieses Themas, dass man da sieht. Da gibt es nämlich eine Wissenschaftlerin, eine englische Philosophin, Kathleen Stock, die hat ihre Professur aufgegeben, weil sie, um es kurz zu machen, im Grunde einem permanenten Terror solcher Trillerpfeifenangriffe ausgesetzt war. Und die gingen eben nicht nur von Studenten aus, sondern die gingen auch von Kollegen aus, die einen offenen Brief, wir haben jetzt hier viel über offene Briefe gesprochen, die mehr oder weniger gute Argumente haben. Hier gibt es mal einen offenen Brief, wo ich sagen würde, der ist eigentlich vom Ansatz her schon verfehlt. Wo man die philosophischen Positionen, die Frau Stock zu dieser Transpersonenfrage vertritt, als eigentlich eine Art von Gewalt, als einen Angriff auf Transpersonen gedeutet hat. Das wiederum mag man auch noch mal als eine philosophische Position selbst diskutieren. Aber dieser offene Brief hatte eben eine andere Zielsetzung. Er zielte konkret darauf, dass die britische Regierung Frau Stock einen Orden aberkennen sollte. Und er hat natürlich den Leuten Munition geliefert, die Trillerpfeifen sowieso um den Hals schon hängen.
Gut, das würde mich wirklich von Frau Lotte auch mal persönlich interessieren, wie sie zu diesen Störaktionen steht.
Also nicht zu dem Brief, also gegen Kathleen Stock, sondern zu den Störaktionen von Studierenden.
Ja.
Ja, das halte ich für ganz falsch. Und ich finde, man muss einfach in der Universität also mehr für die kontroverse Diskussion und die Wissenschaftsfreiheit werben. Also es hat sich einfach so eine Haltung etabliert, als sei die nicht gefährdet, als sei die Streitkultur sowieso selbstverständlich. Aber wenn man das nicht ernst nimmt und denkt, das bleibt sowieso, aber ich habe jetzt dieses oder jenes konkrete politische Anliegen und das ist vorrangig, nicht? Also dann wird das immer weiter abbröckeln. Und ich denke, wenn so etwas passiert, sollte man in der betreffenden Universität dann auch gleich Veranstaltungen organisieren, wo das thematisch wird, und sich auch überlegen, ob man nicht in vielen Fächern, sagen wir mal, Grundkurse einführt, in denen kontroverses Debattieren geübt wird, damit die Leute merken, also wie wichtig das für die eigene Meinungsbildung sein kann.
Aber ich darf jetzt doch noch mal hier reingrätschen zu dieser ganzen Causa Wolf und Kathleen Stock. Also zunächst mal dazu, dass sich die Leute delegitimieren würden, die protestieren würden. Das sehe ich absolut nicht so. In diesem ganzen Diskurs um geschlechtliche Selbstbestimmung und das Selbstbestimmungsgesetz und die ganze Transfrage liegen die Argumente auf der Hand. Es ist eine sehr aufgeheizte gesellschaftliche Diskussion. Die Thesen, die Frau Wolf vertreten wurden vorher angekündigt. Die Grüne Jugend hat erklärt, warum sie protestiert, und hat aus guten Gründen protestiert. Sie hat sich also kommunikativ am Diskurs beteiligt. Das ist nachvollziehbar. Man muss dem nicht zustimmen, aber es ist nicht so, dass sie sich dadurch aus dem Diskurs disqualifizieren würden. Protest gehört zu einer lebendigen Demokratie dazu, und zwar auch an Universitäten. Das hat sogar jetzt die Hochschulrektorenkonferenz gerade noch mal bestätigt. Und ich muss auch sagen, ich bewerte diesen offenen Brief zu Kathleen Stock, das ist ja jetzt schon eine Weile her und ein bisschen anders gelagertes Thema, weil es da um eine Sprachäußerung von wissenschaftlichen KollegInnen geht, die eine andere Kollegin kritisieren in einem öffentlichen Brief, die bewerte ich auch anders. Ich halte das für einen ganz normalen Teil der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, dass man auch KollegInnen kritisiert, wenn sie, wie Kathleen Stock das macht, nicht nur Wissenschaftlerin ist, Sie ist übrigens keine Expertin für dieses ganze Thema Geschlechtlichkeit und Transfragen. Sie ist also in der ganzen Gender Studies Community und so hat sie überhaupt kein Standing, ist quasi fachfremd. Und sie ist außerdem, das muss man bei der ganzen Sache dazu sagen, nicht nur Wissenschaftlerin, die sich in der wissenschaftlichen Community mit nicht sehr satisfaktionsfähigen Thesen an diesem Diskurs beteiligt, sondern sie ist eben auch Aktivistin gegen die geschlechtliche Selbstbestimmung von Transpersonen. Und insofern habe ich sehr viel Verständnis für diesen offenen Brief und ich habe auch sehr viel Verständnis für studentischen Protest, wenn solche Positionen geäußert werden. Das nur, damit hier diese Debatte, die hatte, fand ich, so ein bisschen ein schiefes Schlaglicht. Mhm. Deswegen wollte ich das korrigieren.
Ja. Frau Lotte, haben Sie dieses Verständnis auch?
Nein, überhaupt nicht. Also ich finde, dass genau die Haltung, die Herr Schubert verkörpert, ist im Moment unser Problem in den Wissenschaften. Das ist eine, es ist eine Sache, Kritik zu üben, also sachliche Kritik. Und man kann natürlich und sollte sogar auch moralische Kritik üben. Also wenn man jetzt der Auffassung ist, das, was Kathleen Stock diskutiert, hat wirklich problematische Auswirkungen für Transgender und viele werden ehrlich dieser Auffassung sein, dann ist es durchaus berechtigt, moralische Kritik zu äußern. Aber die sollte dann in einer sachbezogenen Form stattfinden, sodass man sie überprüfen kann. Das heißt, einzelne Thesen von ihr sollten mit Blick auf ihren Inhalt, auf das, was sie kritisierte, damals die Novelle zum Transgender-Gesetz, sachbezogen kritisiert werden. Wenn man jedoch Kritik übt, die nicht überprüfbar ist, wie ihre Haltung würde den patriarchalen Status quo fördern, besonders grotesk bei einer lesbischen Feministin, oder ihre Kritik würde allgemein dazu führen, dass Transgender keine medizinische Behandlung mehr erfahren und gesellschaftlich erniedrigt werden und so. Also das sind alles so vage, völlig aus der Luft gegriffene Behauptungen, die ich nur als Verleumdung bezeichnen kann. Und das ist eben nicht mehr moralische Kritik. Das ist
aber
ein ganz wichtiges
dann, da
Thema,
genau,
dass wir zwischen
da wir
moralischer
genau hingucken.
Kritik und Verleumdung unterscheiden.
Ja, aber das Problem ist, dass die Grenze zwischen moralischer Kritik und Verleumdung nicht einfach von der Definitionsmacht des Netzwerk Wissenschaftsfreiheit bestimmt werden kann, sondern dass die Grenze zwischen moralischer Kritik und Verleumdung im wissenschaftlichen Fachgespräch höchstens gezogen werden kann. Und da
allerdings
ist es...
Ich würde gerne noch einen Einwurf machen. Nicht vermitteln, weil ich mich ja deutlich genug geäußert habe zu dem Brief in Sachen Kathleen Stock. Aber ich möchte jetzt doch nochmal auf die Perspektive der Wissenssoziologie. Und ich möchte ganz kurz nur sagen, ohne jetzt inhaltlich irgendwie Stellung zu nehmen, weder zu der Transpersonenfrage noch zu der juristischen Frage, was ist Verleumdung, gebe ich nur Folgendes zu bedenken. Wie realistisch ist es, dass in der von uns allen hier jetzt oder uns dreien beschriebenen kontroversen Situation, die Aktivisten nur auf der einen Seite sind. Sobald man ehrlich ist und sagt, auch auf der Seite der Stock-Gegner sind auch Aktivisten tätig, dann wird es eben schon viel schwieriger und dann wird es eigentlich auch schwieriger, die Art von einem Versuch eben ernsthaft zu vertreten, jemanden zum Schweigen zu bringen, wie es eben gegenüber Kathleen Stock geschehen ist.
Herr Henning, wir haben auch gerade in unserer Diskussion gemerkt, die Lage an den Universitäten ist aufgeheizt. Was würden Sie vorschlagen? Was müsste passieren, damit die sich wieder abkühlt? Wo und bei wem sehen Sie da den größten Handlungsbedarf? Sie haben das Schlusswort.
Unser aller Aufgabe ist es tatsächlich, das zu tun, was ich bereits vorher angemahnt habe, ist nämlich uns daran zu erinnern, dass es in der Wissenschaft um bestimmte Gegenstände geht und um Argumente für und wider. Und ich würde sagen, das lässt sich am Fall Kathleen Stock ganz gut zeigen. Das ist, glaube ich, in dem Buch, das ich gerade veröffentlicht habe, das längste Kapitel. Da lässt sich nämlich tatsächlich zeigen, dass es einerseits, würde ich sagen, verfehlt ist, solche Äußerungen einfach nur als ein politisches und als ein soziologisches und als ein Machtproblem zu sehen und ohne sozusagen zu fragen, naja, gibt der Gegenstand das her, was Kathleen Stock über ihn behauptet, oder gibt es da sachliche Einwände? Darin, auf dieser Ebene müssen wir unsere Äußerungen auf jeden Fall verankern. Und ich glaube, schon auf dieser Ebene lässt sich zeigen, dass das, was Kathleen Stock behauptet darüber, wie bestimmte Begriffe funktionieren, beispielsweise der Frau oder der des Mannes, dass sich an der Stelle Schwierigkeiten zeigen lassen und dass Stock an der Stelle tatsächlich auch zu leichtfertig bestimmte Behauptungen macht, in Anbetracht dessen, was daran hängt, politisch und sozial, für für bestimmte Menschen. Aber diese Art von Kritik, die muss dann eben sachlich bleiben und die, auch das würde ich sagen, ist sicherlich nicht am besten mit Trillerpfeifen und auch nicht mit der Aberkennung von Orden und dergleichen zu artikulieren. Da muss ich sozusagen mich gerade jetzt hier zwischen alle Stühle setzen, fürchte ich.
Wunderbar. Was gäbe es Passenderes für einen Philosophen, als sich zwischen alle Stühle zu setzen? Vielen Dank. Ja, genau. Umkämpftes Grundrecht, ist die Freiheit der Wissenschaft in Gefahr? Das war heute unser Thema im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei die Philosophen Maria Sibylla Lotter von der Universität Bochum, Tim Henning von der Universität Mainz, Carsten Schubert von der Humboldt-Universität zu Berlin und Patrick Bahners, Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin Michael Riesel, ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.